Herzlich willkommen zu unserem Datengarten 62 mit dem wunderschönen Titel Wie funktioniert die EU? Wo Fukami uns zum einen erklärt, wie die EU funktioniert und zum anderen auch, warum sich der CCC seit 12 Jahren denn engagiert. Fukami kommt aus Brüssel, beziehungsweise lebt in Brüssel, arbeitet dort als IT-Sicherheitsberater und ist Vertreter des CCC bei ERDI.
Nee, EDRI.
EDRI, siehst du, habe ich direkt falsch aufgeschrieben. Dachverband europäischer Bürgerrechtsorganisationen. So war es aber richtig.
Ja.
Und dann wünsche ich mir nochmal einen herzlichen Willkommensapplaus für Fukami.
Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung hier. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Vortrag zum Thema EU. Der Vortrag ist sehr technokratisch und ist dementsprechend auch relativ unlustig. Also erwartet nicht, dass jetzt hier die ganze Zeit irgendwie Katzen und Öttis und wie auch immer kommen, sondern es ist halt eher tatsächlich, wie diese EU funktioniert, wie diese Struktur ist. Das Problem, was ich halt sehe bei Vorträgen, ist sehr häufig, dass erwartet wird, dass man einfach weiß, wie die EU funktioniert. Dass wenn jemand sagt, irgendwie, das ist Kommission, dass die Person genau versteht, was die eigentlich, welche Funktion die eigentlich hat oder was da eigentlich, in welchem Kontext sie eigentlich bedeutet. Deswegen enthält dieser Vortrag sehr viele Begriffe, die immer wieder auftauchen, wenn man sich mit EU und deren Policies beschäftigt und auch so ein paar Einordnungen, wie man das eigentlich betrachten sollte, oder zumindest meiner Sicht nach. Die Kernfrage von dem ganzen Ding, die auch bei der EU und bei einer Policymaking bzw. Advocacy grundsätzlich eine große Rolle spielt, ist, dass man genau weiß, mit wem man reden muss, wann, wo und über welches Detail. Weil in der Regel Leute, mit denen man zu tun hat, halt relativ wenig Zeit haben und man sozusagen im Hinterkopf haben muss, sich gut und sinnvoll sozusagen ausdrücken zu können. Das soll so ein bisschen dabei helfen, zu verstehen, an welchen Punkten eigentlich welche Diskussionen stattfinden und an welchen Punkten es eigentlich wichtig ist, tatsächlich auch aktiv zu sein. Für die Leute, die den CCC nicht so gut kennen, also ich kenne jetzt hier auch wirklich eine ganze Menge Leute nicht, ist ja nicht so, dass der CCC irgendwie, es mag ja Leute geben, die sich fragen, was ist hier CCC und Europa und so. Der CCC ist schon seit seiner Gründung eigentlich politisch sehr aktiv und ist in den letzten, ich würde mal sagen, letzten Dekade oder so, sehr oft in Anhörungen gewesen oder hat sich in irgendeiner anderen Art und Weise in Legislative eingemischt und hat natürlich neben den ganzen Dingen, die er so tut, wie Pressearbeit oder Veranstaltungen, eben noch eine ganze Reihe an Projekten, die laufen. Chaos macht Schule, was ja eigentlich so das Feld bereitet für Leute, die sich mit digitalen Themen im weiten Sinne beschäftigen. Und durch die Holland-Stiftung gibt es eben auch tatsächlich ein Vehikel, was so ein paar Sachen unterstützt. Worüber wir reden, ist dieser obere Teil der Pyramide, sozusagen der Teil in der Gesetzgebung, der sich mit Europarecht beschäftigt, was in irgendeiner Art und Weise auf die nachfolgenden Sachen entweder direkten Einfluss hat oder Recht, was direkt in ganz Europa gültig ist. Der Unterschied ist sozusagen, eine Richtlinie ist etwas, was ein Nationalstaat nochmal als Gesetz implementieren muss, während eine Verordnung sozusagen Recht ist, was in ganz Europa sofort mit Einführung gilt. Also die Datenschutzgrundverordnung ist eine Verordnung. Das heißt, sobald die da ist, wird sie in ganz Europa sofort gültig sein. Erstmal so grundsätzlich, was die Europäische Union ist. Es gibt halt sozusagen, das ist ganz klar definiert, nämlich sozusagen 28 Mitgliedstaaten inklusive einiger Länder in Afrika und Südamerika. Diese Flecken, die man da sieht, neben der Schweiz, ist ja Restjugoslawien und Albanien, also Bosnien, Montenegro, Mazedonien und Serbien, die aber auch tatsächlich in Beitrittsverhandlungen stehen. Kurz zur Geschichte. Die EU hat eine relativ lange Geschichte, also zumindest für moderne Zeiten. Die begann nämlich relativ schnell nach dem Krieg als Militärbündnis. Ist dann über die Jahre, sind Sachen dazugekommen, wie so polizeiliche Aufgaben und ökonomische Aspekte, bis es und hieß dann zwischendurch auch mal anders, EWG oder EG, also Europäische Wirtschaftsgemeinschaft beziehungsweise Europäische Gemeinschaft. Und seit dem Lissabon-Vertrag, über den ich gleich auch ein bisschen mehr erzähle, heißt diese Entität Europäische Union. Noch ganz kurz, ich habe das schon eben so ein bisschen angedeutet, also es gibt sozusagen, das ist jetzt nicht wichtig im Detail, das ist eher sozusagen eine Begrifflichkeit, die sehr oft auftaucht, sind die drei Säulen. Der eine Teil ist sozusagen der ganze wirtschaftsnahe Bereich, also sprich irgendwie Binnenmarkt, Bildung, Soziales, so eine Sachen. Die zweite Säule, Außen- und Sicherheitspolitik, dazu gehören auch Menschenrechte, also Menschenrechtsfragen grundsätzlich. Und die dritte Säule ist Justiz und Polizei. Das nur so als Sache, aber wie gesagt, das taucht immer mal wieder auf in Papieren oder Reden von Leuten. Hier. Der Lissabon-Vertrag ist der sozusagen der aktuelle EU-Vertrag, den es gibt, wird auch EU-Grundlagen- oder Reformvertrag genannt. Der große Unterschied zu dem davor ist, dass vor allem das Parlament eine ganze Menge mehr Rechte bekommen hat, wie sie an der Gesetzgebung mitwirken. Und hat außerdem hat so grundsätzlich eine ganze Menge des demokratischen Unterbaus verbessert. Ist immer noch keine Verfassung, aber ist nah dran. Für uns außerdem interessant ist der Aspekt, der sich beschäftigt damit, wie sozusagen Interessensvertretung in der EU stattfindet, die halt zwischen den Wahlen ist. Und da gibt es den Artikel 11, der im Prinzip besagt, dass die EU-Institutionen Bürgern und anderen Entitäten wie Unternehmen oder so und Verbänden die Möglichkeit geben muss, an der Gesetzgebung mitzuwirken und muss diese auch informieren. Das hat tatsächlich auch Konsequenzen unter Umständen, nämlich dann, wenn das nicht gemacht wird, der Fall beim EuGH landet, dem Europäischen Gerichtshof, der dann sagt, es gibt einen Verfahrensfehler, ich hätte die Leute beteiligen müssen und dann eben sozusagen so ein Gesetz, was eben mühsam verhandelt wurde, kassiert. Deswegen halten sich die Institutionen auch im Großen und Ganzen daran. Zu den Institutionen. Also erstmal grundsätzlich, es gibt in der Gesetzgebung, also für die Gesetzgebung direkt Verantwortliche eigentlich so drei wichtige Teile, nämlich das Parlament, die Kommission und den Rat. Um nochmal, weil es eben auch mal ein bisschen einer Konfusion gibt, wer, also was eigentlich welcher Teil ist. Was ist das nicht richtig, ja? Die Bürger, also wir, wählen alle 5 Jahre das Europäische Parlament und wählt sozusagen nationale Regierung. Also in Deutschland wäre das der Bundestag. Die wählt dann die nationale Regierung, wobei in Deutschland ist das ein bisschen anders. Da ist das so, dass der Bundeskanzler gewählt wird oder die Bundeskanzlerin und daraus eben die Regierung gebildet wird. Diese Regierung wird automatisch Teil des Rats der Europäischen Union. Und das steht halt auch in diesen Verträgen drin, von denen ich gerade gesprochen habe. Die schlägt die Europäische Kommission vor. Da wird dann auch mal gleich ein bisschen was zu erzählt. Und das Europäische Parlament bestätigt diese Kommission oder bestätigt sie nicht. Es kommt tatsächlich auch vor, dass das Parlament das ablehnt. Letztes Mal wurde die Slowenen abgelehnt, die für Energie gedacht war. Und dadurch musste nochmal die Kommission ein bisschen umgebaut werden, bevor sie dann vom Parlament bestätigt wurde. Sozusagen, das sind also die drei Institutionen. Das heißt, der eine Teil wird direkt gewählt, der zweite Teil, den wählen wir praktisch auch über unsere Nationalwahlen. Und der dritte Teil ist der dann sozusagen von den Regierungen vorgeschlagen wird. Als Art europäische Regierung. Jetzt kommt ein bisschen was zu den einzelnen Institutionen, was die eigentlich machen und wie die aufgebaut sind. Fangen wir mal an mit dem Europäischen Parlament, weil das eben sozusagen auch das ist, was unsere direkte Vertretung ist. Zurzeit gibt es 751 Parlamentarier in 8 Fraktionen. Und wie in Parlamenten üblich, in einer ganzen Reihe an Hauptausschüssen, hier in dem Fall 20. Die Arbeit im Parlament ist, da komme ich auch noch gleich dazu, warum das so ist, schon etwas anders als in den nationalen Parlamenten, weil man nicht nur verschiedene Fraktionen hat, sondern auch verschiedene sozusagen Parteien aus verschiedenen Ländern. Weil sozusagen zum Beispiel die Linke aus Deutschland relativ, würde ich sagen, normal ist, eine normale Linke, während zum Beispiel die Italiener sind einfach Stalinisten. Das ist irgendwie eine ganz andere Art von Links. Ne? Deswegen sagt die sozusagen die Parteifarbe auch nicht unbedingt so viel darüber aus, wie eigentlich die politische Position ist, weil das eben sehr stark davon abhängt, aus welchem Land die kommen und wie der Kontext ist. Darum ist es eben sozusagen für Lobbying und Advocacy ein wunderbares Feld, weil das eben sozusagen nicht so festgenagelt ist, wie das hier ist, wo klar ist, irgendwie Regierungskoalition und alle anderen. Man muss dazu auch sagen, dass die Diskussionen im Parlament, ähnlich wie bei allen anderen EU-Institutionen, auf sehr, sehr hohem Niveau stattfinden. Das ist das Gegenteil von dem, was man eigentlich so in der Presse mitbekommt. Das ist nämlich eigentlich tatsächlich kein Dünnpfiff oder so, sondern eben fachlich ist das halt auf hohem Niveau. Was es halt interessant macht und auch spannend macht und man halt immer wieder irgendwie lernt. Selbst über Themen, wo man denkt, dass man die eigentlich sehr gut kennt. Das ist so die Aufteilung der Fraktionen, die es gibt. Da sieht man von ganz links bis ganz rechts so ziemlich alles. Also es fängt halt an mit der Vereinigten Linken, Güngel, liebevoll genannt. Dann den Sozialdemokraten, wo auch zum Beispiel Labour dabei ist. Bei den Linken ist Syriza oder Podemos, sind so Parteien, die man vielleicht kennen könnte. Dann Greens EFA, das sind die Grünen und die Piraten, beziehungsweise die Piratin. Die Gelben sind die Liberalen, das sind vor allem rein mengenmäßig sehr, sehr viele von den Holländern, D66. Und die FDP. Dann gibt es die Europäische Volkspartei, das ist der blaue Teil, das sind so CDU-Style-Parteien. Dann kommen die europäischen Reformer. Das sind so Familienpartei Alpha, oder wie die heißt. Die neue Partei von diesem AfD-Typen und die AfD. Und das ist schon so eine Fraktion, mit der wir eigentlich relativ wenig zu tun haben, weil das schon so Leute sind, die sehr stark nationalstaatlich am Start sind. Dann gibt es halt die EFDD, das sind so UKIP, Schwedendemokraten, also schon ziemlich weit rechts. Und dann seit neuestem gibt es die ENF, also Front National, Le Pen. Und wer sich fragt, in welcher Fraktion die NPD ist, die sind keiner. Ne? Also die ist irgendwie auch nicht bei den ganz Rechten. Wie gesagt, alles, was irgendwie rechts von der EPP ist, mit denen machen wir halt wenig bis gar nichts. Hier nochmal kurz die Aufteilung nach Ländern sortiert. Da sieht man, dass die ersten 5 Länder im Prinzip die Hälfte des Europäischen Parlaments stellen von der sozusagen, und es sind nur noch alte Kernländer. Ne? Das heißt, es ist schon bemerkenswert, aber es bedeutet eben auch eigentlich am Ende im realen Policymaking viel weniger, als das vielleicht erstmal aussehen mag. Es ist nicht so, dass sie sich 50 zusammensetzen und sagen, wir unterjochen das Parlament. Das ist eher Parteifarbe. Hier auch nur ganz kurz, weil das ist halt da, wo der Großteil der Arbeit stattfindet. Wie in allen Parlamenten ist das so, dass in den Ausschüssen eigentlich gearbeitet wird und im Plenum in der Regel halt die Grundsatzreden gehalten werden und die Abstimmungen stattfinden. Für uns wirklich interessant sind eigentlich 4 beziehungsweise 5 Ausschüsse, einmal der Innenausschuss, LIBE, der auch der Bürgerrechtsausschuss ist, dann ITRE, das ist der Ausschuss für Energie, Forschung und Industrie, dann INTER, internationaler Handel, das ist, weil wir uns auch mehr und mehr mit Handelsabkommen beschäftigen müssen, leider, IMCO ist Binnenmarkt und Verbraucherschutz und dann halt DROI, was ein Unterausschuss dieses ersten ist, des Foreign Affairs-Ausschusses, zweite Säule, ne, Menschenrechte, deswegen im Außenausschuss. Ja, das ist also DROI, der Menschenrechtsausschuss, der für uns eben auch noch mal eine Rolle spielt, immer mal wieder. Im Bundestag zum Beispiel ist normalerweise so, dass ein Dossier, also eine Gesetzesvorlage, die irgendwie eingebracht wird, von der Fraktion oder von der Fraktionsführung in Art und Weise gehandelt wird. Im Parlament, im Europäischen Parlament ist das so, dass das ein ganz normaler Abgeordneter macht. Dieser Abgeordnete wird Rapporteur genannt und wer so ein bisschen EU-Politik verfolgt, der wird vielleicht wissen, dass Jan-Philipp Albrecht der Rapporteur war für die Datenschutzgrundverordnung und Julia Reda jetzt Rapporteur ist für die Urheberrechtsreform. Deren Aufgabe ist eigentlich, dem Parlament zu berichten und normalerweise versuchen sie auch sehr neutral zu sein und nicht sozusagen ihre politische Ideologie da reinzubringen, sondern zu versuchen, Lösungen zu finden, die das Parlament sozusagen als Ganzes unterstützt. Weil das ist eben einfach sozusagen der Kern der EU, dass man sich einigt. Dasselbe gibt es dann mal auf Fraktionsebene, die werden dann Shadows genannt. Die Leute sind insofern wichtig, weil das sozusagen die primären Ansprechpartner sind dafür, was eben die Meinung in den Fraktionen ist oder wie die Meinungsbildung in den Fraktionen stattfindet. Ja, darum sind sie für uns eben auch ganz, ganz wichtige Ansprechpartner. Dann gibt es vom Parlament aus noch die sogenannten non-legislativen Dossiers. Ich komme gleich noch zu dem, also komme später zu dem Teil, wie eigentlich die legislativen Dossiers behandelt werden. Aber die nicht-legislativen Dossiers sind einfach Input für die Kommission, wo das Parlament signalisiert, wie sie gerne eine Regelung hätten. Das ist manchmal ganz interessant, vor allem bei internationalen Verträgen, aber eben auch bei Sachen wie PNR war das eine wichtige Geschichte. Ja, dann kommen wir zur Europäischen Kommission. Das ist das, was da in der Mitte stand vorhin. Die besteht aus 27 Kommissaren plus Präsidenten, also 28 Mitglieder hat diese Kommission. Es gibt 33 Ressorts, die man sich so ein bisschen vorstellen muss wie Ministerien in Deutschland. Die nennen sich Directorate General oder DGs. Das Wichtigste, was man eigentlich wissen muss zur Kommission, ist, dass sie die sind, die als einzige einen Vorschlag oder ein Initiativrecht für Gesetze haben. Das heißt, weder das Parlament noch irgendeine andere Entität in Europa kann sagen, hier, wir machen jetzt einen Vorschlag für ein Gesetz, also für eine Richtlinie oder für eine Verordnung oder irgendeine andere Art von Regulierung. Das macht sie halt zu einem ganz besonderen Player. Die Kommission, ja wie gesagt, also 28 Leute, besteht mittlerweile, also das ist auch anders als bei den Kommissionen, die es davor gab. Normalerweise war das eine ziemlich flache Hierarchie. Jetzt ist das so, es gibt den Präsidenten, dann gibt es 6 Vizepräsidenten plus den hohen Repräsentanten, was sowas wie der EU-Außenminister ist. Und dann halt die Kommissare. Der Unterschied in der Arbeitsweise zeigt sich, wenn man sich anguckt, wie das aufgeteilt ist. Also zum Beispiel der Vizepräsident ANSIP ist zuständig für Digital Single Market, ein riesiges Paket sozusagen mit einer Menge an Gesetzen. Also eigentlich alles, was digital ist. Und eine ganze Reihe an Kommissaren müssen sozusagen ihre Dossiers mit ihm abstimmen. Das heißt, er hat so ein bisschen eine Aufsichtsfunktion und so ein bisschen sozusagen auch eine koordinierende, soll halt koordinieren. Und soll außerdem für stärkere Konsistenz sorgen. Ein Problem, was es früher gab mit der flachen Hierarchie, war, dass alle Kommissare so ein bisschen ihre eigenen Pets gepflegt haben und deswegen so ein bisschen auch Chaos in der ganzen Regulierung sozusagen stattgefunden hat und auch viel einfach Blödsinnsregulierung war. Hier mal die Zusammensetzung der Kommission nach Parteien. Das sieht ein bisschen anders aus. Man sieht halt hier deutlich einen Überhang der EPP. Und man sieht halt hier, es gibt halt keine, sozusagen, keine Kommissare irgendwie der Grünen oder der Parteien weiter rechts oder der Linken. Die Directorate Generals, die habe ich gerade schon mal angesprochen, die sind, das sind für uns sozusagen eigentlich die spezifischen Fachabteilungen, die Ministerien, mit denen wir halt reden. Mir ganz kurz vorzustellen, welche für uns da interessant sind. Das ist zum einen DG Connect, das sind eigentlich so die Spezialisten in Sachen Datenschutz und Datenschutzpolicies und überhaupt so im weitesten Sinne Technikregulierung. Dann gibt es mit DG Home, das ist so ein bisschen so wie das Innenministerium, könnte man sagen, das ist so Innenbereich Migration. DG Grow, das ist alles so Single Market Issues, viel davon im Digitalbereich. DG Justice, das ist Schwerpunkt Bürgerrechte und ist analog dem BMJ in Deutschland sehr liberal. Also das ist ja irgendwie oft so, dass die Justizbehörden liberaler sind als die Innenbehörden. Dann gibt es noch das Secretariat General, das ist sozusagen, das sind so die Leute, die das Ganze koordinieren, das Organisatorische im Überblick haben und uns einladen und auch sozusagen die Protokolle verschicken. Man kann die wegen allem möglichen Zeug fragen, wenn es sozusagen um konkrete Termine geht oder um Ansprechpartner und so. Dann Trade, aus dem Grund hier halt Handelsabkommen, ACTA und so und TTIP. Und dann gibt es zumindest für mich sind interessant, die heißen DigiDigi, das sind eigentlich so die Techies der Kommission, die eben eigentlich Operations machen, trotzdem eben immer mal wieder auch da sind und eigentlich keine Entscheidungen in Sachen Policy haben, aber dadurch, dass sie einen Plan haben, sind sie sehr gute Ansprechpartner, um mit denen halt so schönes Ping-Pong zu spielen, weil die eben einfach einen Plan haben von der sozusagen technischen Materie und sie sind wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich. Zum Teil machen wir mit denen auch zusammen Veranstaltungen. Soweit die Kommission. Jetzt der Europäische Rat, beziehungsweise der Rat der Europäischen Union. Ich habe auch diesen Teil ein bisschen ausführlich, einfach aus dem Grund, weil der Rat ist halt so, das ist halt so ein sehr merkwürdiger Begriff und wird halt auch in allen möglichen Sachen benutzt. Und ich wollte einfach nochmal hier klarstellen, was eigentlich welcher Rat ist. Also es gibt zum einen den Europäischen Rat. Das ist für uns der uninteressantere, aus dem Grund, weil das sind halt die Regierungschefs, wenn die sich treffen, nennen wir das den EU-Gipfel, die machen keine alltägliche Rechtsetzung und eher so die großen Leitlinien der Politik. Dann gibt es den Ratspräsidenten, der die Sitzung leitet, ist für uns halt auch überhaupt nicht interessant. Und die Perm-Reps sind sozusagen, da wird es interessanter, sozusagen so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den Mitgliedstaaten und den EU-Verwaltungen. Wobei der eigentlich wirklich politische Teil der sozusagen die eigentliche Policy-Arbeit macht, ist der Rat der Europäischen Union. Das ist sozusagen der Teil, der auch tatsächlich die Rechtssetzung macht, also der Teil, der in den Verhandlungen mit dem Parlament und der Kommission über Gesetze entscheidet. Ist halt ein Riesenapparat und sozusagen die Abbildung der Verwaltung in Deutschland, nochmal in Europa sozusagen in Bezug auf, wie das halt in die Mitgliedstaaten reinstrahlt. Das ist das, was man meint, wenn man sagt Rat oder in Englisch Council. Die Ratspräsidentschaft, das sind sozusagen die Vorsitzenden immer für ein halbes Jahr, kann eine sehr starke Rolle sein, wenn dieses Mitgliedsland irgend so ein Thema hat. Also UK war zum Beispiel damals irgendwie, sie wollten unbedingt VDS haben, also haben sie es halt ein halbes Jahr gepusht. Im Moment sind die Holländer dran und das Erste, was sie gemacht haben, war so ein Brief zum Thema Krypto und dass sie eigentlich dagegen sind, dass sie momentan dagegen sind, Krypto zu backdooren oder in irgendeiner Art und Weise halt Key Escrow oder andere Sachen zu machen, die eben in der Schlüssel hinterlegen bedeuten. Allerdings, Niederlande muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, weil sie natürlich am Ende trotzdem so Hackback und Staatstrojaner ganz toll finden. Deswegen, trotzdem ist es sozusagen erstmal eine ganz gute Sache, halt mit so einer Geschichte zu starten als Präsidentschaft. Ähm, Man sollte halt diesen Rat nicht verwechseln mit dem Europarat. Das ist eine ganz andere Organisation, hat damit überhaupt nichts zu tun. Und da sind so Länder wie Russland und Georgien auch Mitglied, also insgesamt 47 Staaten, nicht 28. Ist zwar auch für ein paar Sachen ganz interessant, ist aber überhaupt nicht der Teil, wo man sinnvoll Policy machen kann. Das kann man sich nur leisten, wenn man halt wirklich eine große Organisation ist. Gibt nur so ein paar Themen, wo man halt mal irgendwie Energie reinwerfen kann, aber so richtig ist das nur, also ist das sozusagen, es hat mit der EU einfach nichts zu tun, es ist ein anderes Spiel. Hier die Zusammensetzung des Rates, also des Europäischen Rates nach Parteien, da sieht man, dieser eine Linke hier ist Tsipras. Die zwei, die da hinten sind, hier die zwei Rechten, sind Cameron und Beata Szydło von den Polen. Und übrigens Orban, ne, ist in der EPP, ne, der ist nicht bei den Rechten. So, okay, erstmal zu den Institutionen an sich eine Frage. Irgendwie eine Verständnisfrage, eine ganz grundsätzliche. Tim? Nicht? Okay. Okay, na dann. Okay, jetzt kennen wir sozusagen die drei Player, die für diese Art von, also die sozusagen für die Gesetzgebung verantwortlich sind. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie diese Gesetzgebung eigentlich aussieht. Im Kern ist es so, dass die Kommission eine Regulierung vorschlägt, das Parlament diese Regulierung nimmt und sich anguckt und entweder irgendwie sagt, finden wir gut so, oder sagt, wir wollen ein paar Änderungen haben, dann geht das zum Rat. Der Rat sagt, okay, wir finden eure Änderungen gut oder wir stimmen zu mit dem, was ihr gesagt habt. Stimmen, also sozusagen finden, toll wie das ist, Rechtsakt angenommen. Das gibt es wirklich. Das funktioniert nämlich genau dann, wenn es Fast Track gibt. Fast Track heißt eine Zeit, wo einfach sozusagen Policies schnell entwickelt werden und schnell durch sozusagen zur Entscheidung gebracht werden. Zum Beispiel nach Terrorattacken, typischerweise. Also nach Paris zum Beispiel. Da werde ich ja auch ein paar Beispiele sagen, wo man sozusagen sieht, dass das gerade so ein bisschen abgeht. Die etwas normalere und etwas öfter stattfindende Sache, was heißt öfter, also ist auch nicht so oft, aber das ist, dass das Parlament und Rat zu keiner Einigung kommen. Also das Parlament sagt, hier, wir haben Änderungen. Der Rat sagt, finden wir alles scheiße so. Hier ist jetzt unser gemeinsamer Standpunkt dazu. Seid ihr der Meinung, dass das eben, also ihr Parlament, okay oder nicht, irgendwie vielleicht sozusagen Richtung ändern oder wenn das Parlament sagt, geht weg, ist das Ding vom Tisch. Was öfter passiert ist, dass das Parlament sagt, ja, okay, wir lassen uns darauf ein, aber wir hätten halt hier und da noch gerne ein paar Änderungen. Wobei das der seltenere Fall ist, der Fall, der öfter stattfindet, ist, dass der Rat dann diese Änderungen des Parlaments ablehnt, dann in den sogenannten Trilog geht und dort Kommission, Rat und Parlament die ganzen strittigen Punkte verhandeln. Das ist wirklich, also wenn das eben dazu kommt, ist das immer ganz spannend. Da gibt es halt so vier Spalten-PDFs, wo die Positionen der drei Akteure drinstehen und in der vierten Spalte, wie eigentlich die Verhandlungsrunden abgelaufen sind. Das ist wirklich ein eigentlich sozusagen ein schöner Teil, wo man Politik tatsächlich sieht. Ne? Wer noch, also jetzt folgen noch so ein paar Entitäten, die für das Policymaking auch eine Rolle spielen, weil sie eben sozusagen in irgendeiner Form beratend da sind oder durch die Verträge einfach festgelegt ist, dass sie beteiligt werden an Gesetzgebung. Das ist einmal der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, der eigentlich sozusagen nach den EU-Verträgen dafür da sein soll, die organisierte Bürgergesellschaft zu repräsentieren. Dann gibt es den Ausschuss der Region, der eigentlich so die ganzen regionalen, lokalen Behörden meint, also so Idee, sozusagen der Hauptaspekt davon ist, dass EU-Recht letztendlich so ungefähr drei Viertel einfach im Lokalen umgesetzt wird und nicht, ja, also da findet sozusagen am Ende das statt, was die EU sozusagen entschieden hat. Dann gibt es die sogenannten europäischen Agenturen, die zwar von der EU rechtlich getrennt sind und auch nicht in allen Fällen sozusagen von der EU gesteuert werden. An vielen Stellen nehmen sie einfach bestimmte Aufgaben wahr, zum Beispiel Kontrollfunktionen oder irgendwelche anderen Spezialistensachen, den EU-Institutionen zu helfen, Sachverhalte zu verstehen. Es gibt ungefähr 40 Stück davon. Ich habe hier mal so 5, die im digitalen Kontext für uns sehr oft auftauchen. Einmal ist das INISA, das kann man so ein bisschen vergleichen mit dem BSI, das ist so Agentur für Netz- und Informationssicherheit. Dann BEREC, das ist die Regulierungsbehörde für elektronische Kommunikation, mit der haben wir natürlich auch viel zu tun, das ist so Netzneutralitätsbereich. FRA, das ist so, also ich fand die ja bis jetzt immer ein bisschen langweilig, aber so langsam machen sie sich. Ist halt so eine Agentur, die eigentlich dafür da ist, auch ein Augenmerk darauf zu haben, dass die langfristige Policy-Entwicklung einerseits und auf der anderen Seite sozusagen auch die kurzfristigen Sachen in Line sind mit der einer Fundamental Rights, die man als EU-Bürger in der EU hat. Dann gibt es mit dem EDPS den Europäischen Datenschutzbeauftragten, mit dem wir sehr, sehr viel zusammenarbeiten. Der ist zwar in erster Linie dafür da, die EU-Institutionen und überhaupt diesen ganzen Apparat sozusagen datenschutztechnisch zu kontrollieren, ist aber in allen Policy-Diskussionen auch dabei und hat eine sehr, sehr starke Stellung in Sachen Datenschutz. Last but not least Europol, mit denen die halt immer mal wieder sozusagen eine sehr starke Rolle spielen und im Moment oder sozusagen nach so Sachen wie Paris halt auch viel mehr als einem, was eigentlich lieb sein kann. Dann gibt es, wenn für den Fall, dass irgendwas schiefgelaufen ist bei der Gesetzgebung, den Europäischen Gerichtshof, EuGH, an dem normalerweise Bürger nicht einfach so klagen können. Was aber passieren kann, ist, dass ein nationales Gericht auf irgendeiner Ebene sagt, können wir nicht entscheiden, irgendwie, wir glauben, das betrifft EU-Recht, dafür sind wir nicht, oder ja, wir brauchen mal eine Klarstellung. Dann kann es passieren, dass so ein Fall tatsächlich vom EuGH landet. Interessant ist, oder beziehungsweise, sie haben öfter mal interessante und viel diskutierte Fälle, wie zum Beispiel die Geschichte vor 2 Jahren Google Spain, also hier Recht auf Vergessen werden, wo es darum ging, dass jemand sozusagen Einträge aus einer Suchmaschine raushaben wollte. Das Problem, was sich eigentlich sozusagen, oder was dadurch entstanden ist, ist, dass Google mit einmal abwägen muss zwischen 2 Grundrechten, nämlich dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und auf das Recht der Öffentlichkeit auf sozusagen Informationen, also Informationsfreiheit. Und das sollte nicht ein Unternehmen machen. Der andere Fall, der für viele Schlagzeilen gesorgt hat, ist der Schrems-Fall. Da geht es um Safe Harbor. Da im Kern ist das die Vereinbarung, wie Daten aus Europa nach Amerika transferiert werden, unter welchen Bedingungen und so weiter. Das ist eben gefallen. Das heißt, wichtige Institutionen für eine ganze Menge Sachen, die halt irgendwie in dem Bereich Grundrechte liegen. Fragen? Okay, jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ihr alle gewartet habt. Und zwar die andere Seite, also sprich die Leute, der Teil, der versucht, das Policy-Machen zu beeinträchtigen, zu beeinflussen, Entschuldigung, also eben sozusagen im weitesten Sinne die Interessensvertretung innerhalb der EU. Diese Art von sozusagen Policy-Making, dass man Leute einbindet, macht ja sehr, sehr viel Sinn, weil eben sozusagen die Themen halt tatsächlich auch so komplex sind, dass man eben sehr, sehr viele verschiedene Akteure braucht, um auch ein ordentliches Bild zu haben. Und meiner Meinung nach, jeweils meiner Erfahrung nach, gibt man sich auf EU immer tatsächlich sehr viel Mühe dafür. Ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Lobbying in Deutschland funktioniert, weil ich das hier nie gemacht habe. Ich weiß nicht, in der Form, also gar nicht. Ne? Weil Brüssel hat ein paar spezielle Sachen, die es einfach so hier in Deutschland nicht geben dürfte, meiner Meinung nach. Also zum einen, das hat man vorhin schon, Artikel 11 ist so die Grundlage dafür. Da steht halt drin, hier, das sind, wir sollen halt Zivilgesellschaft an Prozessen beteiligen. Es gibt aber so ein bisschen den Unterschied zwischen Lobbying und Advocacy. Ich selbst benutze eigentlich immer den Begriff Bürgerrechtslobbyisten und Industrielobbyisten, weil es gibt halt für Advocacy keinen so richtigen deutschen Begriff und ich finde den halt auch einfach hässlich. Der spricht sich hässlich, der sieht doch doof aus. Also irgendwie, also wenn ich sozusagen Lobbying sage oder so, dann versuche ich das immer in dem richtigen Kontext zu sehen. Also das, weil mir kommt dieses Wort auch ein bisschen schwer über die Lippen. Jedenfalls der Kernunterschied ist, dass Lobbying eigentlich meint, dass also die Interessensvertretung der Industrie bzw. der, also eben von einer Geschäftsinteressen, während Advocacy den Bürgerinteressensteil meint. Wenn ich darüber rede, meine ich eigentlich Bürgerrechte und nichts anderes. Also nicht Umwelt, nichts bla bla, sondern einfach die Bürgerrechte. Oder halt, wie man das so schön sagen kann, irgendwie die Lobbyisten haben Kohle, während die Advocacy-Leute eigentlich die öffentliche Meinung hinter sich haben, in der Regel. Und so als die Guten gelten. Warum das auch eine große Rolle spielt, diese Unterscheidung, ist, dass die EU-Kommission, da sie gezwungen ist, die Zivilgesellschaft einzubinden, dann einfach sagt, Unternehmen sind ja auch Zivilgesellschaft, also haben wir unseren Soll erfüllt und müssen jetzt keine Bürgerrechtsorganisationen einladen, weil, wie gesagt, ist Zivilgesellschaft. Und das ist im Moment wirklich ein Problem. Da komme ich auch gleich nachher noch mal dazu, da müssen wir tiefer drauf eingehen in dem speziellen Fall. Was existiert in der EU ist das sogenannte Transparenzregister, was eigentlich ganz klassisch ein Lobbyregister ist und bislang nicht verpflichtend. Das ist ganz gut geworden über die Jahre, finde ich. Also sehr, ich weiß nicht, wie das so entwicklungstechnisch aussieht, aber so von ihrer Anwendung her ist das jedenfalls gut. Ist nötig, wenn man so einen Zugangsausweis zum Parlament haben will, der eben einfach ganz praktisch ist, wenn man da wohnt und da einfach mal in dieses Parlament rein will, um mit jemandem zu reden. Und das beinhaltet sozusagen alle möglichen Verbände und Lobbygruppen und Unternehmen, die in der EU tätig sind. Das Schöne ist, es erzwingt Transparenz, wie alle diese Register, nämlich auch im Punkto, wo kriegen die ihr Geld her, mit welchen Schwerpunkten arbeiten die, wofür interessieren die sich und wer ist bei denen sozusagen der, ja, irgendwie beschäftigt oder spricht für die. Das muss jedes Jahr einmal erneuert werden, also inklusive sozusagen, sind die Leute noch da, die da vorher drin stehen, also man muss sozusagen immer, praktisch immer neu beantragen. Na wenn das... Was war die Frage nochmal?
Was meinst du mit muss?
Muss was? Muss erneuert werden heißt, also die Frage war, was heißt muss erneuert werden? Das heißt, wenn man das nicht erneuert, dann fällt das aus dem Transparenzregister raus und man hat sozusagen diese Benefits nicht mehr, die man kriegt, wenn man sich da einträgt.
Kannst du auch nochmal...
Okay. Das war die Frage, was das bislang nicht verpflichtend meint, für den Fall, dass das im Stream nicht angekommen ist. Es ist bislang nicht, also man muss sich da nicht eintragen, sondern es ist eher so auf freiwilliger Basis. Verpflichtend würde bedeuten, dass jeder, der mit irgendjemandem aus diesem Policy-Zirkus redet, sozusagen sich registrieren muss in irgendeiner Art und Weise. Also in den USA ist das strenger als hier, also als dort. Aber es ist schon so, dass die meisten nicht einfach registrieren, weil es eben jetzt auch nicht so problematisch ist. Es ist ja eher so, wenn man irgendwie Business macht und das nicht und die Leute auf einen nicht aufmerksam werden sollen. Aber es ist halt tatsächlich ein relativ, aus meiner Erfahrung, relativ transparent, was da stattfindet, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber wie gesagt, aber wünschenswert wäre es eigentlich, wenn sich jeder registrieren müsste. Ne? Jeder sagt, ich mache da irgendwie mit, vor allem eben als Unternehmen oder als Verband, dass das eben auch tatsächlich da dokumentiert wird. Mikro.
Eine Verständnisfrage. CSO ist, sind das auch NGOs, also Civil Society?
Das meint eigentlich, NGOs.
Letztendlich, oder?
Das meint NGOs, das meint Gewerkschaften und alle so.
Das ist also, jetzt der neue Term. Hm? CSO ist jetzt der neue Term für NGOs?
Mehr als. Okay. Ja, es ist ein bisschen mehr als das, genau.
Und eine andere Frage, AstroTurf-Gruppen?
Ja, es sind halt so Gruppen, also
danke.
Wo dieses Thema auftaucht, also AstroTurfing ist viel, dass irgendwie Leute sagen, wir sind eine Kinderschutzgruppe und jetzt müssen wir irgendwie Content-Blocking machen. Das ist irgendwie, ich würde mal sagen, 50% aller AstroTurf-Gruppen, die ich so kenne, haben irgendwie dieses Thema. Ne? Nee, das meint eigentlich, also oft ist das so, dass eben sozusagen ein Unternehmen oder auch die Kommission oder wer auch immer aus diesem Zirkus sozusagen ja, eine Organisation gründet, die aussehen soll wie Grassroots. Ja? So besorgte Eltern, die sich darum sorgen, dass eben ihre Kinder keine Bilder sehen sollen. Und das sind aber Gruppen, die eigentlich sozusagen nicht existieren, ne, sondern einfach ein Hirngespinst sind. Cool, genau, ja. Exakt. AstroTurf Kunstrasen sozusagen, das sagt der Begriff. Das Transparenzregister selbst ist halt im Prinzip eine Webseite. Es gibt auch andere Zugänge dazu, wie zum Beispiel Open Interest, aber das ist halt insofern ganz gut, weil das sehr aktuell ist. Ich weiß gar nicht, wie aktuell Open Interest jetzt ist. Ich glaube nicht, ist es? Ich habe mal geguckt, da waren die Sachen nicht aktuell. Egal, jedenfalls ist das aktuell, bietet eine sehr gute Suchfunktion zu Organisationen und Personen. Das ist überhaupt so mittlerweile ganz schick aufgeteilt. Der CCC ist da registriert seit Anfang 2014 als direkte Lobbygruppe. Ich komme gleich noch dazu, wie das vorher war. Dieses Register hat insgesamt ungefähr 9000 registrierte und aktuell aktive Organisationen in diesem Register. Und wenn man sich das anguckt, so die Aufteilung ist halt, dass knapp die Hälfte davon sind im Prinzip so Inhouse-Lobbyisten, also diese 5000, also ja. Die erste Gruppe, die 1000 sozusagen die Berater und Kanzleien, das meint sowohl Unternehmen, die sozusagen im Auftrag von Unternehmen Lobbying machen, also einfach so Anwalts einer Kanzleien, die eben sozusagen Mandantenschaft übernehmen. Der größte Teil Inhouse-Lobbyisten und Verbände, das sind vor allem Industrie- und Wirtschaftsverbände. Ein gutes Viertel davon von dieser ganzen Organisation sind NGOs, also sind schon präsent. Und das meint damit NGOs aus allen möglichen Bereichen, nicht nur Bürgerrechte. Laut Open Interest sind es insgesamt knapp 20.000 Individuen. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, rauszubekommen, wie viele Menschen dort eigentlich registriert sind. Also entweder bin ich zu blöd oder also habe das nicht gefunden oder vielleicht sagen sie es nicht, man muss es halt irgendwie anders aggregieren. So, womit wir auch schon bei einem Beispiel sind, nämlich EDRI, European Digital Rights. Das ist einer von den NGOs, die halt dort sich mit digitaler Policy beschäftigt. Gegründet wurde EDRI schon 2003, also es hat schon über eine Dekade auf dem Buckel. Und zwar wurde EDRI damals gegründet mit dem Zweck, auf die digitale Politik einzuwirken und auf die EU-Gesetzgebung. Weil die Erfahrung einfach war, dass wenn die EU-Gesetze erstmal irgendwie in Brüssel durch sind, ist es halt total schwer, irgendwie auf nationalem Level irgendetwas Sinnvolles noch zu machen damit. Übrigens, ich glaube sogar, EDRI wurde im CCC Berlin gegründet. Fällt mir gerade so ein. Egal. Hier, ja, egal. Jedenfalls, was ganz interessant ist, sozusagen für die Historiker unter euch, Andi Müller-Magun war im ersten Board von EDRI vertreten. ELI ist im Prinzip ist es ein Dachverband von Bürgerrechts-NGOs, mittlerweile von 36 Stück aus 21 Ländern. Die meisten davon aus der EU, dazu noch die IFF aus den USA und Access Now, die eigentlich eine internationale NGO sind, aber auch ihren Sitz in den USA und da zumindest ein großartiges Fundings herkriegen. Dazu gibt es noch die sogenannten Observer, das sind sozusagen Leute, die auf den internen Listen mit sind und ein bisschen mehr sozusagen auch die Diskussionen mitkriegen, die man öffentlich nicht so leicht halten kann, weil man manchmal sozusagen eine Einordnung braucht, die man nicht so leicht sagen kann. viele Observer werden halt mit der Zeit irgendwann auch Mitglieder, weil sie halt auch verstehen, welchen Benefit ELI eigentlich für sie bringt. Ist aber eine Organisation, die eigentlich keine Personen als Mitglieder hat, sondern nur Organisationen. Das ist die Struktur von ELI. Es gibt dieses General Assembly, das ist die Mitgliederversammlung, die einmal im Jahr stattfindet und so die gemeinsame große Linie klärt. Dann gibt es für die grundsätzliche Koordination der ganzen Aktivitäten und auch der Rückkopplung mit den Mitgliedern und den Arbeitsgruppen das Office in Brüssel, das sind 6 Leute, plus 2 Interns, die auch auf Anschlag arbeiten, muss man halt echt mal sagen. Und dann gibt es halt diese Arbeitsgruppen, die im Kern irgendwie Überwachung, Datenschutz, Netzneutralität, Copyright und seit kurzem Cyber sind. Die ersten 4 sind vielleicht klar, das letzte mag nicht so ganz klar sein, sozusagen, weil sich eine Menge ändert in diesen ganzen Policies. Und einfach diese Cyber, egal. Also ich werde darüber noch mal ein bisschen was erzählen später. Zur Finanzierung von ELI. Zum einen müssen die Mitglieder Mitgliedsbeiträge bezahlen, das ist 1% der Einnahmen, die sie in irgendeiner Art und Weise im Digital Rights Kontext haben. Der CCC als Beispiel macht diese Unterscheidung nicht. Also wir sagen, wir zahlen halt 1% unserer Einnahmen. Wir fangen jetzt nicht an zu sagen, das ist hier digital und das ist irgendwie Chaos macht Schule und deswegen ist das halt irgendwie nicht. Ja, also das ist irgendwie, zahlen wir ihm einfach dieses 1%, was im Club ungefähr 2.500 Euro sind. Und manchmal ist der Club auch da, wenn es irgendwelche Finanzierungslücken gab. Das ist immer mal, wenn irgendwie, gerade wenn man halt irgendwie Funding kriegt, dass halt irgendwie einfach eine Lücke da ist. Und da war der Club schon ein paar Mal behilflich. Dann gibt es Geld von der Kommission über so ein Strukturprogramm, was aber jedes Jahr erneuert werden muss. Dann das größte, also den mit Abstand größten Batzen gibt es von irgendwelchen Stiftungen. Das ist zum Teil projektgebunden, zum Teil projektungebunden. Und das ist vor allem, soweit ich das weiß, das ist so genau nicht aufgeschlüsselt in dem Transparenzregister, weil es irgendwie zu faul ist, alles durchzulesen. Ist in der Hauptsache Adesium aus den Niederlanden und Open Society Foundation. Es gibt zudem Geld von der Industrie, was ungebunden ist. Das sind ungefähr 30.000. Und dann nochmal projektgezogenes Geld, 30.000. Also es gibt ein Budget von nicht ganz 500.000 Euro pro Jahr. Und wenn man sich überlegt, also das mag jetzt erstmal total so wow und so klingen, aber eigentlich ist das im Vergleich zu dem, was auf der anderen Seite steht, also diese Hälfte von dem Kreis, dann ist das wenig. Es kommen so ein paar Slides mit den Sachen, die ELI so macht. Zum einen, ELI ist halt fokussiert auf Bürgerrechtsfragen. Und zwar alles, was irgendwie mit Bürgerrechtsfragen zu tun hat, die irgendwie mit Technologie zu tun oder sozusagen mit aufgrund von Technologie oder eine Folge von Technologie sind. Für die NGOs, die dort sind, aber auch für viele Teile der informierten Öffentlichkeit, also auch für Presse und so, selbst für Leute aus den Institutionen, fungiert ELI als Filter und auch als Frühwarnsystem. Und hat da ganz besondere Stärken, meiner Meinung nach. Neben vielen anderen, aber es ist eben eine besondere. Außerdem nimmt EDRI an so ziemlich allen Konsultationen teil, die irgendwie in dem Bereich da sind. Das sind wirklich viele mittlerweile. Und das ist sehr viel Arbeit. Dann gibt es zweiwöchig das EDRI-Gramm, was man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, eigentlich lesen sollte, weil das eben einen ganz schicken Überblick darüber gibt, was gerade so ansteht, was gerade irgendwie schief läuft und was so am Horizont ist. Dann die Koordination mit anderen NGOs ist in Brüssel halt sehr wichtig, damit man sich nicht gegenseitig sozusagen bekriegt an Stellen, wo man das eigentlich nicht tun sollte. Ist ja vor allem dann ein Problem, wenn man sozusagen NGOs hat, die, also das Konfliktfeld ist eigentlich, wenn man einen NGO hat, der eher so Single-Issue-orientiert ist, also keine Ahnung, sich jetzt nur um Urheberrecht kümmert zum Beispiel, und unter Umständen eine ganz andere sozusagen Linie vertritt, die in Bezug auf andere digitale Bürgerrechte eben sich ungünstig sozusagen zeigen und man versuchen sollte, dort eben gemeinsame Linien zu finden, weil das dann immer stärker ist. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Teil der Arbeit, die man dort macht. Dazu gibt es halt eine ganze Reihe an Veranstaltungen, die EDRI macht, also von sozusagen den EU-Veranstaltungen, Expertenmeetings, Anhörungen, was es nicht alles gibt, eben die Events, die in Brüssel selbst stattfinden, FOSDEM zum Beispiel, sind auch präsent natürlich, oder CPDP, international Internet Governance Forum, was eigentlich inhaltlich vielleicht nicht so spannend ist, aber das ist halt gut, um sich halt international zu koordinieren, oder OECD-Meetings, wo ich unter anderem auch schon mal war, das ist wirklich auch interessant. Das sind ganz inspirierende irgendwie Events, wo man halt auch eine ganze Menge Spiegelung von dem kriegt, was eigentlich so nötig ist und, wo man auch mal reden muss in dem Bürgerrechtskontext. Dann ist so, dass EDRI eigentlich mit so ziemlich allen Fraktionen redet, wie gesagt, außer den Ultrarechten und den Anti-EU-Spinnern, die es so gibt. Es gibt halt ein sehr, sehr enges Monitoring dessen, was gerade in den ganzen legislativen Prozessen sowohl im Parlament als auch in der Kommission oder nach Möglichkeit auch im Rat, also sozusagen das Monitoring der Aktivitäten, die da stattfinden, und erstellt halt so als Member Service sehr, sehr ausführliche Protokolle der Ausschusssitzung. Also ausführlich im Sinne von, also nicht wortgetreu, sondern halt so gut zusammengefasst, aber ausführlich genug, damit man auch wirklich die Inhalte daraus ziehen kann und nicht nur kleine Anstriche. Und EDRI ist halt wirklich einer der NGOs, der regelmäßig so A's und O's verursacht, wenn man halt sozusagen in dem Kontext irgendwas macht. Oder eben man sagt, das kommt von EDRI. Ne? Also er hat einfach eine extrem hohe Reputation, wenn es um eine digitale Themen geht. Die eigentlichen Themen, mit denen sich EDRI auseinandersetzt, sind halt immer wieder private Rechtsdurchsetzung, weil es halt in allen möglichen Spielarten auftaucht. Das sind so Sachen wie, dass beim File-Sharing ein Verlag irgendwie die IP-Adresse eines Anschlussinhabers bekommen kann. Das sind so Sachen wie private Rechtsdurchsetzung. Netzneutralität, Urheberrecht, also die ganzen Klassiker. Es ist auch so, dass eigentlich keins der Dossiers, die es mal gab, irgendwie komplett verschwinden. Selbst wenn das durch ein Parlament ist, selbst wenn das ein Gesetz ist, sind die irgendwie immer noch da. Datenschutz, Privatsphäre. Interessant ist noch, also zum einen, dass wir halt uns mehr immer mit den Handelsabkommen beschäftigen, weil das eben auch gleich immer so große Monster sind und immer gleich alles irgendwie regulieren und auch sehr viele ganz grundsätzliche Demokratiefragen aufwerfen. Und was es halt neu gibt im Sortiment, das ist Cybersecurity. Das tauchte bislang nicht so furchtbar, also oder immer nur so ein bisschen auf und immer so am Rand von irgendwelcher technischen Regulierung, wird aber mehr und mehr tatsächlich auch ein Main Topic. Und das ist aus dem Grund, weil sozusagen dort dieser Begriff Cyber eben für alles Mögliche benutzt wird, auch sehr schwierig, da irgendwie gute sozusagen Leitlinien für so Policy-Leute zu machen. Es ist wirklich schwierig, ja, weil die haben irgendwie eine verschrobene Denkweise bekommen. Oder eben dieser Begriff sorgt für eine verschrobene Denkweise. Hier zum Schluss nochmal so ein bisschen Übersicht über die Konsultationen, die es so gab oder die gerade aktuell sind. Eigentlich sind die bis auf die ersten drei noch aktuell. Das sind Konsultationen, die im Kern irgendwie alle sich mit Bürgerbeteiligung, wieder mit Privatrechtsdurchsetzung, mit Urheberrecht, mit Intermediärenhaftung, Blocking und Zensur und so beschäftigen. Also sozusagen alles Sachen, die irgendwie sehr eng an unseren Themen dran sind und auch alle für sich genommen extrem detailliert und extrem große Dossiers sind. Deswegen, ja, das ist sozusagen das, was gerade EDRI eigentlich so ein bisschen an den Rand der Machbarkeit bringt. Ich hatte also auf der Insta-Channel schon drauf mit den Papers. EDRI macht außerdem diese Papers und auch dieses Bild von die Frage, wo kommt das Bild her? Das kommt von dem Activist Guide. Ich glaube, da steht schon auch drin, wer das getan hat, wenn man sich das PDF anguckt. Und das sind halt so Papiere, die irgendwie die Themen erklären, die dort so stattfinden und mit denen EDRI sich eigentlich beschäftigt. Und wie gesagt, dieser Activist Guide ist eigentlich das, was in vielen Zügen sozusagen auch das beschreibt, was ich hier gerade beschrieben habe, aber ein bisschen weniger ausführlich. So, jetzt habt ihr im Prinzip sozusagen alle Bestandteile, die so in der EU existieren. Jetzt als letzten Punkt sozusagen, oder als letzten Hauptpunkt, der so da ist, setzen wir das mal zusammen. Also ihr wisst jetzt, welche Player es gibt, wo was beraten wird, wer wie Entscheidungen fällt. Also in der Regel ist das so, dass am Anfang sowas steht wie eine öffentliche Diskussion über irgendein Thema oder etwas, was eben gerade unbedingt geändert werden muss. Oft ist das sowas wie, keine Ahnung, beim Datenschutz, so Datenschutz muss an die Gegebenheiten der Gegenwart angepasst werden. So, das ist halt die Public Debate. Aus Sicht der EU passiert dann Folgendes. In der Regel wird die Kommission anfangen, einen Green Paper zu schreiben und erstmal sagt, wir sehen hier irgendwie einen Bedarf zur Regulierung. Dann holen sie sich Kommentare ab. Das Ergebnis davon ist dann ein sogenanntes White Paper, was die tatsächlichen realen möglichen Maßnahmen und Übersicht über welche Bereiche das betreffen könnte, gibt und eben auch wieder sozusagen den Beteiligten sozusagen Interessierten zur Verfügung gestellt wird und sich dort auch wieder Feedback abgeholt wird. Zu dem Zeitpunkt ist es so, dass es halt ab irgendwann so eine Art Papier gibt, was ich sozusagen Acceptable Policies nennen, das, oder ja, also so ein im Prinzip die Idee, in welchem Rahmen bewegt sich das und wo und wie sind die Konfliktfelder, sind die lösbar? Das ist sozusagen das, was das erstmal beschreibt. Gleichzeitig findet natürlich sozusagen die ganze Zeit irgendwie Advocacy oder eben das Lobbying statt und natürlich auch noch auf Pressearbeit, um sozusagen einfach diese öffentliche Resonanz zu haben, die eine große Rolle spielt, weil das eben die Politiker wahrnehmen. Dann beginnt so die Phase, wo es eine öffentliche Konsultation gibt, was wir gerade hatten. Also die Kommission fragt die Bürger und die Organisation, die Zivilgesellschaft und jenen, der sich dafür interessiert, nach einer Meinung zu einem Thema. Die werden tatsächlich alle gelesen und es gibt am Ende eine Auswertung und ein Treffen von denen, die irgendwie sich leisten können oder hinkommen wollen. Zum Teil werden die auch von der Kommission dahin eingeladen, wenn die besonders wichtige Beiträge gemacht haben dazu oder so. Dann gibt es eventuell noch einen Report des Parlaments, was eben sozusagen diese nicht-legislative Reports sind und sagt, wir hätten gerne, dass die Regulierung den oder den Schwerpunkt hat. Was außerdem passiert ist, dass die Kommission ein sogenanntes Impact Assessment macht. Das heißt, sie guckt sich an, wer ist eigentlich genau betroffen von diesen Gesetzen, was wird sich ändern und irgendwie sehen wir, dass das in Line ist mit der gerade existierenden Regulierung. Da gibt es halt sozusagen so einen irgendwie 200-Punkte-Plan oder so, wo sie halt irgendwie Fragen beantworten müssen, wie das eigentlich genau aussehen soll. Das Ganze mündet in einen Vorschlag der Kommission. Das ist der Vorschlag, den ihr vorhin sozusagen als Input gesehen habt in diesem die Abstimmung innerhalb des Parlaments. Das ist sozusagen der erste Teil. Dann kommt das halt in Rat und Parlament, wird das diskutiert. Es werden Änderungsvorschläge erarbeitet zu den einzelnen Punkten der Regulierung. Um mal so eine Größenordnung zu haben, bei der Datenschutzgrundverordnung waren es zum Beispiel über 10.000 Änderungsanträge. Also das ist wirklich ein Haufen Holz. Also nicht immer so viel, aber es ist bei fast aller Regulierung so, dass man halt sich mit sehr vielen Änderungsanträgen auseinandersetzt. Dann gibt es halt irgendwann eben die Verhandlungen Rat, Parlament. Das ist so eine Sache, die halt immer wieder wichtig wird. Dann ist es so, im Parlament ist es so, dass zum Beispiel so als wichtige Termine sind so Sachen wie die Abstimmung im zuständigen Ausschuss. Es gibt sozusagen einen Änderungsvorschlag des Ausschusses, der stimmt das ab. Und dann gibt es, wenn der dem zugestimmt hat, kommt das ins Plenum, da wird nochmal abgestimmt und dann sozusagen hat das Parlament diese Position sozusagen angenommen. Parallel dazu gibt es natürlich die ganze Zeit irgendwie einer Campaigning, Pressearbeit, einfach sozusagen große Visibility. Ist überhaupt die Zeit, die mit Abstand most busy ist. Ja, und am Ende gibt es dann eben die Entscheidung von Rat und Parlament, wie das endgültige Gesetz aussieht. Und dann beginnt die Zeit der Implementierung, weil es in der Regel so etwa 2 Jahre dauert, bis das Gesetz auf EU-Ebene eben tatsächlich seine Wirkung entfaltet in den Mitgliedstaaten. An dem Punkt sind dann eben die Arbeiten eher auf nationaler Ebene. Da ist im Prinzip auf EU-Ebene so ein bisschen vorbei. Da gibt es dann immer noch mal so ein paar Sachen, Reputation, vielleicht gibt es auch mal eine Klage oder so. Aber im Prinzip ist das Thema vom Tisch. Was passieren kann, ist, dass ein Land das nicht implementieren will und dann ein Vertragsverletzungsverfahren kriegt. Das hat zum Beispiel Deutschland im Fall von VDS gehabt. Ich würde jetzt sozusagen zu den Sachen kommen, die aktuell so am Start sind, also die jetzt gerade sozusagen die Policies sind, die gerade brennen oder das, was gerade so passiert. Gibt es bis hier jetzt Fragen? So? Nochmal Verständnisfragen oder so? Ja, da hinten?
Ich wollte mal nach eurem Background fragen. Also du bist ja eher ein Techie, glaube ich, und die meisten bei euch ja wahrscheinlich. Wie sieht es so mit dem Juristensprech aus? Kommt ihr damit gut klar oder habt ihr da irgendwie ein paar Juristen, die euch helfen oder wie läuft das?
Also die Leute, die bei EDRI Policy machen, sind alles Juristen. Ich bin da eher sozusagen eine Ausnahme, weil die meisten Leute sind da Juristen. Ich bin kein Jurist, ich habe keine Ahnung von Politikwissenschaften. Das ist alles so die Sache. Also alle Entitäten, über die ich gesprochen habe, hier mit denen habe ich zu tun gehabt. Ne? Das heißt, ich weiß, was die machen, ich weiß, was die sind und habe auch eine Vorstellung davon, wie und was und brauchte eine Weile, um das einordnen zu können. Das ist ja also die Übersetzung dessen, wie das eigentlich funktioniert, ne? Weil es manchmal eben ganz entscheidend ist, um zu kapieren, ob das die Person ist, mit der du überhaupt reden willst. Die Übersetzung funktioniert nur so medium, weil für mich ist also so eine kleine Anekdote. Ne? Als ich nach Brüssel kam, habe ich mir zum Anfang die NIST-Direktive angeguckt. Das ist die Direktive zu Netzwerk- und Informationssicherheit und habe gleich mal zum Anfang die falsche Version mir irgendwie angeguckt, hat mich 3-4 Tage gekostet, habe nur die Hälfte verstanden, mir hat meine Fragen rausgeschrieben und so weiter und dann sagte mir halt Joe, der Geschäftsführer von EDRI, falsches Papier, hast du die Arbeit umsonst gemacht. Mal davon abgesehen, dass das irgendwie eben öfter mal passiert, wenn man nicht genau weiß, was man da eigentlich sich angucken muss, ist es auch so, dass diese Rechtssprache einfach ich finde die irre. Ne? Also Code ist so, ne? du hast eine logische Funktion. Ne? Du kannst einfach sagen, entweder macht der Code dies oder macht das, also in den meisten Fällen. So, also zumindest grob geht das. Bei Policy ist das ja alles so ein bisschen, wir denken das so und so. Und vor allem ist das so, dass die was ich so schwierig fand, war, also zum Beispiel, da steht dann irgendwie, in dem und dem Fall sollen Sachen passieren. Ne? Und dann ist die Änderung, dass sie einfach noch mehr Sachen dazufügen. Der Unterschied kann sein, dass es einmal ist, es ist nur das oder es ist die Liste von Sachen und nichts und alles andere sozusagen. Ne? Also gilt dann nicht mehr oder so. Ne? Also diese Umkehrung, wenn man einfach Dinge hinzufügt und ohne sozusagen, dass man eigentlich den Fall geändert hat, ändert das einfach durch die Art der Aufzählung mit einmal das Objekt sozusagen, was da reguliert wird. Ne? Und das kann halt ganz schnell passieren. Ich meine, hier sind ja Juristen, ich sehe zumindest einen. Ne? Also das ist halt sozusagen so, das ist eben auch eine Sprache, die man lernen muss, ganz klar. Ne? Und ich habe da keinen Spaß dran, muss ich halt so sagen. Ich bin eher ein ganz klassischer Lobbyist. Also das heißt, ich gehe zu Leuten und rede mit denen. Ne? Und es ist nicht so sehr, dass ich hingehe und sage, hier, das ist mein Vorschlag. Aber wir reden sozusagen mit Leuten, die eben sozusagen Juristen sind und die sich auch das Feedback von Leuten wie mir und auch anderen Techies abholen. Ne? Weitere Fragen? Ein Experte.
Ich frage mich nur, warum ist EDRI nicht digitaler? Also ihr habt ja Juristen, aber wenn es dazu kommt, irgendwie, es gibt eine Konsultation, super schwer auszufüllen, kaum jemand macht das. Und dann gab es noch so EU-Copyright, ne, da habe ich ein bisschen mitgeholfen, dass das irgendwie einfacher wird, so eine Konsultation auszufüllen. Aber jetzt zum Beispiel für die neue Konsultation, auch glaube ich wieder urheberrechtsrelevant, ist super schwer. Ja? Kriegt kaum einer hin. Und da so Sachen wie Paltrack oder Open Interest, warum ist EDRI da nicht irgendwie aktiver, sowas zu unterstützen oder irgendwie auch vielleicht zu hosten oder sowas?
Naja, also erstmal ist das so, dass EDRI am Limit arbeitet. Ne? Am Limit arbeitet. Die 6 Leute, die da sind, die arbeiten 5 bis 6 Tage die Woche und so 10, 12 Stunden die ganze Zeit sich irgendwelchen, das ist jetzt ein bisschen bösartig, aber so ein bisschen, also ja, die ganze Zeit Policy-Senf anzuhören von irgendwelchen Kommissionsleuten und Parlamentariern, ist halt auch nicht unbedingt das größte Vergnügen. Ne? Ist halt ein sehr, sehr anstrengender Job. Und das sind so, es hilft EDRI nicht. Es hilft EDRI nicht, wenn sie Open Interest machen würden. Ne? Da haben sie nichts von. Es ist also keine Arbeitsmittel, was sie unbedingt brauchen. Ne? Weil du halt in diesem Kontext ja deine Kontakte hast. Du musst ja nicht anfangen, da in irgendwelchen Transparenzregistern rumzusuchen. Ne? Das ist eben eher, wenn du Soft-Contact machst und nicht sozusagen Kern. Paltrack funktioniert ja fast nie. Ja, was soll denn der EDRI machen? EDRI sind normal, das sind im Kern Juristen und ein paar Leute, die das Office organisieren, ne? Und sozusagen koordinieren, dass Leute da hinkommen, um mit welchen Policymakern zu reden. Das ist eine andere sozusagen Ebene, auf der das stattfindet. Das könnte eine von den Member-Organisationen vielleicht machen, der CCC oder die DigiGuest oder wer auch immer. Ne? Aber eigentlich ist das nicht EDRIs Aufgabe. Und zumal das muss ich auch nicht in Brüssel gemacht werden. Ja. Nee, also es gibt 6 Leute, die sozusagen dort fest angestellt sind, die 2 Interns, die ein bisschen Geld bekommen. Und der Rest macht das ja, in seiner Freizeit. Also beziehungsweise ist das so, es gibt natürlich, also der CCC ist ja eine sehr, sehr spezielle Organisation, schon aus dem Grund, weil sie halt keinen einzigen hat, irgendwie Geld kriegt. Das ist aber nicht normal. Die meisten Organisationen, die es gibt, die haben irgendwie einen Board, was bezahlt wird, oder Leute, die, ja, IFF, keine Ahnung, 70 Anwälte, ne? oder sich einen Geschäftsführer leisten oder was auch immer. Ne? Also da ist der CCC wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Da gibt es nur eine Handvoll, bei denen das auch so ist. Und es gibt niemanden, der so groß ist und so viel sozusagen auch Power eigentlich hätte. Ja. Noch Fragen?
Weil du gerade angefangen hast, so über deine Erfahrungen zu sprechen, gibt es irgendwelche Erwartungen, mit denen du angetreten bist in Brüssel und jetzt nach, weiß ich nicht, einem Jahr oder 2, wo du sagst, boah, das ist ganz anders, als ich gedacht hätte, dass es laufen würde und dafür habe ich aber die und die Schlupflöcher entdeckt, von denen ich gar nicht wusste, dass es so funktionieren würde. Also was nutzt du jetzt, was du nicht wusstest, was es gibt?
alles. Also zumindest so, dass sich meine Vorstellung von Politik völlig verändert hat. Also davon, wie Politik funktioniert, was man machen muss. Ich bin viel freundlicher geworden, ne, weil irgendwie... Das ist halt naja, weil EU ist eben irgendwie sich einigen mit Leuten. Und so einigen ist halt viel besser, wenn du die nicht anpaust und sagst, du bist ein Idiot. Ne? Das ist halt einfach... und außerdem ist es halt, es ist sehr inspirierend, weil halt sozusagen Brüssel ist einfach eine Stadt, da ist die europäische politische Elite. Ne? Das ist halt einfach sehr inspirierend. Ne? Man lernt viel, selbst in Bereichen, wo man denkt, dass man irgendwie relativ gut verstanden hat, was da irgendwie gebacken ist, kann man halt sehr, sehr tief sozusagen in diesen Kaninchenbau reingehen und entdeckt immer wieder Sachen, wo man sagt, komisch oder faszinierend oder so. Also ich finde die EU faszinierend. Ne? Ich finde die halt so wie die konstruiert ist und was. Und auch die Fails finde ich interessant, warum die passieren, was da vielleicht möglich und so weiter. Und es ist für mich sozusagen einfach sehr inspirierend. Ne? Und es hat fast alles verändert. Ich habe noch, wie gesagt, wenn noch ein Nerv ist, wir können auch noch danach eine kleine Pause machen und dann kann ich noch mal ein bisschen ohne Aufzeichnung reden. Hätte ich auch Lust drauf. Also es gibt wirklich ein paar Sachen, die eigentlich ganz interessant sind, aber wie gesagt, die man hier nicht öffentlich haben will.
Wo du schon bei faszinierenden Dingen über die politische Elite bist, ich weiß nicht, ob du das jetzt beantworten möchtest oder später. Na, die politische.
Politische, ja.
Wer berät denn solche Leute wie den Herrn Oettinger? Also, wie genauer gesagt, wie kommt es eigentlich dazu, dass er sich beim Bitkom-Jahresempfang hinstellt und sagt, selbstfahrende Autos gehen in der EU nicht, weil sie müssen an der Grenze anhalten, weil da ist ja kein Mobilfunknetz mehr, weil das Roaming nicht geht? Hat er so gesagt?
Das ist eine von den Sachen, die ich eigentlich aufs Ende verschieben wollte, weil ich habe da eine sehr schöne Anekdote, die auch wirklich toll ist, ne, mit Autoindustrie und Oettinger. Deswegen stell die Frage nochmal, wenn sozusagen sehr die Kamera gerne aus ist. Es gibt noch einen kleinen Teil, nochmal so drei Slides oder so.
Zwei Fragen. Erste Frage, Erichs Transparency Policy. Wie sieht es eigentlich damit aus? Also ich möchte jetzt nochmal zurück auf die NIS und die Trade Secrets Directive und die Datenschutzgrundverordnung zurückkommen. Und ob es vom Europäischen Gerichtshof auch konkrete Anzeigen gibt, also beziehungsweise Verfahren.
Das weiß ich nicht.
Bezüglich der Datenschutzgrundverordnung.
Die ist ja noch nicht hundertprozentig durch. Es gibt noch sozusagen eine Abstimmung, die stattfinden muss, glaube ich. Zwei. Also die ist noch nicht ganz durch und die Leute müssen ja auch erstmal richtig lesen und verstehen.
Ich verstehe. Ne? Entschuldigung, um konkreter zu sein, ist ERI jetzt sozusagen als Association, ist ja sozusagen eine Association of NGOs auch und ein Dachverband, ist die sozusagen als Organ... hat die sozusagen als Organ das Mandat, auch vom Europäischen Gerichtshof eine Klage zu stellen? Gemeinsam?
Nee.
Das geht sowieso nicht. Das geht immer über die nationalen Gerichte und die reichen das dann weiter. Man kann nicht da klagen.
Genau, exakt.
Das ist nicht der internationale Gerichtshof, das ist der Europäische Gerichtshof.
Ja, es gibt noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist der Gerichtshof des Europarates, dieser anderen Entität, über die wir nicht gesprochen haben. da geht das, aber bei den EU, also die EU hat eine ganz klare sozusagen Art, wie das funktioniert. Es geht sozusagen nur. Also erstmal 99 ist nicht EU, ne? Die EU gibt es erst seit 2009. Das ist der Punkt. Ne? Also wenn man über Sachen redet. Wenn man über Sachen redet, die vor 2009 sind, das ist halt eine andere, also da sind viele Sachen, die sind einfach ganz anders geworden. Ne? Darum muss man da genau unterscheiden. Okay.
Kannst du das Fast-Track-Verfahren vielleicht nochmal
Das ist, was ich jetzt mache. Also ich wollte jetzt gerade genau nochmal kurz erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Okay, dann gehen wir mal über zu dem letzten Teil, was jetzt gerade sozusagen in Brüssel passiert. Also eine Sache, die man wieder hören werde, die ich schon erwähnt habe, ist Digital Single Market, also auf gut Deutsch der digitale Binnenmarkt. Gerade fertig, Datenschutzgrundverordnung, NIS-Direktive und Trade-Secrets-Direktive. Ist allerdings so, dass da jetzt immer noch so ein bisschen sozusagen geguckt werden muss, was haben die jetzt, also ich bin auf keinen von den drei auf dem aktuellen Stand, weil die alle drei innerhalb sehr kurzer Zeit mit eben mal irgendwie eine Menge Sachen geändert haben. Also die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel hat sich ja nach dem Safe Harbor Urteil nochmal über Artikel hergemacht, die schon längst fertig waren. Deswegen ist das so, das dauert eine Weile, das ordentlich sozusagen aufzubereiten und zu gucken, wie man jetzt eigentlich mit verfährt. Und es dauert halt 2 Jahre für die Implementation. Jetzt laufend ist die Urheberrechtsreform, da wird es halt eine ganze Reihe an Sachen geben, die in den nächsten Wochen und Monaten da sind. Da könnt ihr ein bisschen verfolgen, was irgendwie Julia gerade macht. Edi ist also als sozusagen federführende Parlamentarierin, also Julia Reeder von den Piraten. Was man halt immer wieder hat, und zwar immer wieder nach Anschlägen, und garantiert jetzt heute nach Istanbul wird das auch wieder so sein, einfach die europäische Antiterrorpolitik. Und da besteht eben auch die Gefahr, dass über solche Art von Policy oder so eine ganze Menge von den ganzen Bürgerrechtspolicies einfach beiseite geräumt werden. Was nötig ist, ist die sogenannte Flüchtlingskrise, die eigentlich ein Politikversagen ist, die halt sozusagen anzugehen. Und wir merken auch, dass die uns sozusagen, dass die in unserem Tanzbereich ist. Einfach aus dem Grund, weil sehr viele Antiterrorgesetze damit verknüpft werden und mit das Border Package wieder aufgeschnürt wird. Ja, und damit eben mal Frontex andere Möglichkeiten haben soll, mit mehr doch Biometrie und zwar so richtig. Ne? Also das sind halt so Sachen, die sehr schnell passieren. Ansonsten gibt es noch so Sachen, für mich interessant, halt Exportkontrollen, was ja eigentlich eins von den Themen ist, mit denen ich mich ein bisschen intensiver beschäftige. Eigentlich sozusagen meine oder die Policy, an der ich eigentlich alles lerne, was zur EU gehört. Weil das nämlich ganz schön ist, so als Möglichkeit, sich mit Policy zu beschäftigen, ist eben irgendwas, was einen selbst irgendwie in irgendeiner Art berührt und wo man eben einfach viel besser versteht, was das eben eigentlich soll und was welche Änderungen bedeutet. Und Exportkontrollen sind in ihrem Kern, ist es sozusagen die Kontrolle der Verbreitung gefährlicher oder vermeintlich gefährlicher Technologie. Und das ist sozusagen eine von den Sachen, die ich persönlich für wichtig, aber eben auch für sehr interessant halte. Was wir dazu noch haben, ist natürlich irgendwie Tagesgeschäft die ganze Zeit. Irgendwie jetzt gerade letzten Monat gestartet ist irgendwie das Europäische Counter-Terrorism Center. Und was wir halt die ganze Zeit haben, ist, was ich so den Kampf gegen das Cyber nenne. Das ist einfach diese ganze Überlegung, dass, wenn halt immer der Begriff Cyber irgendwas benutzt wird, das einfach völlig bedeutungslos ist. Der Gipfel war irgendwann mal bei irgendeiner Anhörung, dass der Vorsitzende des Ausschusses meinte, and now we are going to regulate the cyber. Und da war wirklich so rote Linie. Das geht überhaupt nicht. Ich habe mich wirklich aufgeregt. Ne? Und was eben auch so permanent ist, ist halt einfach so Crypto-Advocacy. Wir reden zwar alle von Krypto, aber wenn man halt irgendwie sich dann genauer anguckt, was die dann meinen oder wenn man halt irgendwie nachbohrt oder so, ist das alles ein bisschen schräg. Deswegen ist im Moment gerade das auch wirklich ein Thema, was sehr präsent ist. Ne? Und man muss denen auch tatsächlich richtig, also auch ordentlich erklären, worüber sie da eigentlich diskutieren. Anderer Cyber-Aspekt ist noch die hohe Präsenz von Europol und NATO wäre, also in allem, was sich irgendwie mit IT-Security-Policies auseinandersetzt. Oder wenn es halt um Content-Blocking, also ja, Zensur oder um Datenzugriffe geht, ist halt einfach Europol immer am Start. Und das hat sich wirklich sehr verändert.
Darf ich? Exportkontrolle betrifft auch Software.
Ja.
Okay. Je nach Interpretation kann es in Zukunft auch Verschlüsselung und sowas betreffen?
Es gab bereits eine Krypto, also Krypto ist exportkontrolliert, in Deutschland ein bisschen anders als in den USA, aber die ist kontrolliert und hat auch dafür gesorgt, dass eine Menge Protokolle, die so existieren, eben einfach mit sehr schlechter oder gar keiner Krypto ausgestattet sind. Und wir sind gerade dabei, eigentlich zu versuchen, Krypto komplett aus den Exportkontrollen rauszukriegen. Weil wir ja meinen, dass das einen sehr negativen Impact hatte und immer noch hat. Ja. Wobei das auf jeden Fall einfacher ist als andere Sachen. Jetzt sind wir bei dem ganzen Fast-Track in der Policy-Making. Fast-Track meint, wie vorhin schon gesagt, wenn irgendwie die Kommission eine Proposal rausbringt, das vom Parlament praktisch angenommen wird und vom Rat durchgewunken wird. Das Problem dabei ist, dass wir einfach keine Zeit haben, irgendetwas zu tun. Ne? Es gibt eben nicht nur sozusagen die eigentlichen Policies, sondern auch eine ganze Reihe an anderen Sachen. Ich habe jetzt hier so drei Beispiele, was eigentlich passiert ist. Das eine ist das sogenannte Euro-PNR. Weiß jemand nicht, was PNR ist? Okay, das sind die sogenannten Passenger Name Records, also das ist das, wenn man fliegt, werden halt bestimmte Merkmale gespeichert. Bei Flügen normalerweise 60, das können aber auch wesentlich mehr sein. In den USA haben zum Beispiel mehr Merkmale. Ursprünglich gedacht für alles, was Flüge außerhalb der EU sind, ist aber so, dass die Mitgliedstaaten jetzt nach der Überlegung, die jetzt gerade da ist, in der Kommission und im Parlament, dass die Mitgliedstaaten eben auch intraeuropäische Flüge mit PNR versehen. Und also es dafür diese PNR gibt. Und das hat man sozusagen im Nachgang von Paris gemacht, einfach aus dem Grund zu sagen, ja, jetzt haben wir sozusagen endlich das, was wir eigentlich irgendwie schon die ganze Zeit haben wollten, obwohl es eben ein Verfahren gibt am EuGH, was sich genau mit PNR beschäftigt. Deswegen machen sie gerade was einfach schräg ist. Zumindest haben sie die Abstimmung auf Anfang Februar verschoben, das habe ich irgendwie gestern gehört, sodass es nicht mehr ganz so fast ist. Dann gab es den DATI-Report, das ist zu dem ganzen Thema Verhinderung von Radikalisierung und Recruitment. Im Kern ging es so ein bisschen darum, irgendwie eben sozusagen also in irgendeiner Art und Weise so State-Sponsored Troll-Armies in den Griff zu bekommen. Ne? Und irgendwie da in der Lage zu sein, irgendwas zu tun. Ein bisschen wirr. Also der ganze Data-Report ist ein bisschen schräg. Und haben außerdem so Sachen drin, also die letzte Änderung zu Krypto, die sie hier mit reingetan haben, war raises serious concerns over the increased use of encryption technologies by terrorist organizations. Was dann am Ende sozusagen nichts anderes heißt, als dass dieser Report ganz klar sagt, sie würden halt gerne Krypto regulieren. Und sie haben außerdem grundsätzlich Content Removal. Also, und zwar sozusagen nicht aufgrund von, das ist irgendwie urheberrechtsmäßig relevant, sondern einfach aufgrund von, wir finden, dass das jetzt irgendwie doof ist. Dass ich wer nicht beteiligt? Ja, klar. Und dann gibt es die Direktive zur Bekämpfung des Terrorismus, die wo uns noch nicht so ganz klar ist, ob das auch Internet-Policies betreffen wird. Das ist nun mal das, wo wir uns am meisten drauf konzentrieren. Was aber eben bemerkenswert ist, ist, dass es halt einen Entwurf in 2 Wochen gab. Das heißt, es gibt keinerlei Impact Assessment. Das ist insofern sehr problematisch, weil man eben bei so einer Art von Policy überhaupt nicht weiß, was überhaupt keine Vorstellung davon hat, nicht sagen kann, was da eigentlich genau der Effekt sein wird. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Aktionismus eben einfach ein Blindflug, der da passiert. Und der ist auch noch sozusagen, die würfeln dann eben einfach irgendwie was aus. Und wenn das tatsächlich so, wie das geplant ist, Anfang Februar abgestimmt wird, dann gab es insgesamt eine Zeit von 6 Wochen, Das ist nicht viel. Ne? Wir brauchen halt ja auch unsere Zeit, um die Sachen zu machen und so. Das ist einfach unmöglich, da ordentliches Lobbying zu machen. Dabei die Frage, ob es nicht wahrscheinlich ist, dass es in der Schublade liegt, ja, kann sein. Wir haben auch Sachen in der Schublade liegen. Naja, war jetzt ein Witz. Dann, was auch noch interessant ist, ist das IT-Forum. Das wurde schon im letzten Jahr, vor 2 Jahren, wurde das schon irgendwie angekündigt, irgendwie groß und lang. Aber da kam irgendwie nie irgendwas. Und jetzt ist es so, dass es dann doch gelauncht wurde am 3. Dezember, unter der Federführung von Europol. Und Teilnehmer sind vor allem US-Unternehmen aus der Internetindustrie, aber auch ein Teil Telcos. Dazu Kommission und einige Vertreter von Mitgliedstaaten. Es gibt keine Zivilgesellschaft, die dabei ist. Es gibt auch keine so richtigen Protokolle, es gibt keine Anwesenheitslisten. Es gibt nur die Bemerkung auf der Seite zum IT-Forum, will become fully operational in the next month, will support member states in identifying and removing online terrorist material. Ja. Es gibt auch Spekulationen, ob die da nicht tatsächlich auch über Krypto- und Datenzugriffe sprechen, aber es ist halt Spekulation. Wir haben halt keine Informationen dazu. Jedenfalls sind das so Sachen, die in solchen Zeiten sehr leicht passieren. Also Fast-Track, beziehungsweise so Zeiten, wenn irgendwie Terror ist, dann ist das so, dass die eben Sachen so machen und einfach hoffen, dass es entweder keiner merkt oder dass wir nicht laut genug aufschreien können. Und zum Teil ist es eben so, dass man einfach Zeit überbrücken muss, weil wenn man jetzt wirklich bei einem Gericht klagen würde, es dauert halt ein paar Jahre. Bis dahin ist das Thema vom Tisch. Ne? Ja, da sind wir jetzt auch schon praktisch durch. Wo kann man sich informieren? Telegram lesen, ne? Wirklich, also große, wichtige Empfehlungen. Auf jeden Fall, um halt einen guten Überblick zu kriegen. Ist auch relativ gut geschrieben, meiner Meinung nach. Also auch durchaus für Leute, die jetzt nicht so tief in der Materie drin sind. Gibt auf jeden Fall einen guten Überblick. Die Mailinglisten für die, die sich ein bisschen tiefer damit beschäftigen wollen. Was ich auf jeden Fall empfehle, ist Netzpolitik.org lesen, weil einfach, das ist nun mal tatsächlich nach wie vor einer der Orte, wo man eben einfach über digitale Policies auch in Europa eine Menge lesen kann. Dann halt verschiedene interessante Projekte wie Paltrack oder Open Interest, steht da auch, ne? Habe ich vorher geschrieben. die auch oft übrigens noch Hilfe brauchen, da könnt ihr vielleicht auch noch was erzählen, falls da noch Zeit ist. Dann auf den Seiten von Parlament, Rat und Kommission, weil die Info ist von fast allen Sachen da. Das ist einfach in der EU so. Das ist wesentlich transparenter, als ich das von einer Menge anderer sozusagen politischer Konstrukte her kenne. Man muss halt wissen, wo. Und manchmal ist es so, dass man eben über einen Trick sich irgendwie Sachen von über Bande holen muss. Also ein Beispiel, wenn im Rat irgendwas diskutiert wird, der Rat ist für uns ein bisschen eine Blackbox, wir haben da keinen sozusagen offiziellen oder sozusagen gesetzlichen Zugang zu. Wenn man aber die Nummer der Dokumente kennt, dann kann man einen Parlamentarier in einem Mitgliedstaat fragen, ob der nicht das Dokument besorgen kann, weil der Rat an die Parlamentarier im Parlament sozusagen berichten muss oder dort eben sozusagen diese Dokumente einfach auftauchen müssen, weil die ja darüber mit entscheiden. Und das heißt, auf diese Art und Weise kommt man eben auch an Dokumente ran, die noch nicht übers Web offiziell zu erreichen sind. Also man kommt an die Sachen halt einfach auch. Ich hatte auch noch Wikipedia zugeschrieben. Es ist nämlich tatsächlich so, dass mir über die 2 Jahre sehr viel geholfen hat, was dort drin steht, weil viele Sachen wirklich gut erklärt sind. Ich weiß nicht, auch nicht, warum sich Leute immer darüber aufregen, dass das so schlecht sei. Halte ich das für eine ganz gute. Das Einzige ist, dass es manchmal so ein bisschen konfus ist, weil man eben Artikel hat, die ähnlich sind, die man vielleicht zusammenfassen sollte, aber im Kern steht da alles Entscheidende drin, um sozusagen die EU als Konstruktion zu verstehen. So ein bisschen das Problem, was man halt hat, ist, es gibt halt relativ wenige Sachen, die sozusagen langen Bestand haben. Neben Ethik und Netzpolitik gibt es halt wenig, was über so lange Zeit schon so eine Sache eigentlich macht. Es gibt halt immer mal wieder neue Veröffentlichungen oder so. Oder hier dein wie heißt das nochmal? iRights.info, genau. Also es gibt sozusagen, also mittlerweile, ja, aber trotzdem noch wenig. Ne? Es gibt halt wenig irgendwie, was sich tatsächlich damit tief auseinandersetzt. Und vor allem auch, wie gesagt, die setzen alle voraus, dass man sehr genau versteht, was diese EU eigentlich ist. Ja, dann, wie kann man sich... Habe ich übrigens mir... Also, habe ich mir gesagt... Was? Wiederholen?
Bitte so, wiederholen. Logbuch
Netzpolitik, ja. Gibt es auch noch. Einen wunderbaren Podcast. Ja. Aber wie gesagt, es gibt halt relativ wenig Sachen, die so sozusagen, so, die man so wegsnacken kann und die irgendwie auch trotzdem einem eine gute Übersicht darüber bieten, was eigentlich gerade stattfindet. Mit dem Einbringen ist halt ein bisschen kompliziert, ist es ja, muss ich ja wirklich zugeben, weil die Antwort ganz klar abhängig ist, wie interessiert man wirklich ist und wie viel Zeit man dafür aufbringen kann und will. Und manchmal ist es auch ein bisschen eine Frage der Lokation. Also hier in Berlin ist es relativ einfach, aber in anderen Städten mag das ein bisschen komplizierter werden. Was man auf jeden Fall machen kann, ist Aufmerksamkeit schaffen, redet darüber. Dass das interessant ist, ne? Dass das auch einfach wichtig ist. Ne? Und das, redet und fragt. Also eine von den Sachen, die ich gelernt habe zum Beispiel, habe ich mir gedacht, ja, scheiß Bürokraten und so. Für mich war das wirklich Wahnsinn, dass egal, wo ich hingekommen bin, ich habe eine Frage gestellt und habe dann entweder sozusagen, hatte ich jemand einfach mal eine Stunde mit Teig genommen und mir einfach mal die Sachen erklärt, die ich gerne wissen wollte. Oder grundsätzlich gibt es eben eine sehr, sehr hilfreiche Community. Ob man nun themenverwandt ist oder nicht. Ne? Es gibt sozusagen unglaublich viel Hilfe darüber, welche Werkzeuge es gibt, wie man am besten redet, um halt die und die Sachen zu erreichen. Also es ist halt einfach, wenn man fragt, kriegt man auch Antworten. Es ist gut, sinnvolle Kampagnen zu unterstützen, wobei dieses mit dem sinnvoll, das können wir vielleicht off-topic, also off sozusagen Kamera nochmal besprechen. Dann Hilfe bei NGO-Projekten, die gerade so die Transparenzlagen vorantreiben, also eben hier fragt den Staat und OKF im Allgemeinen. Dann die Bereitschaft, an Expertentreffen teilzunehmen. Das ist eins von den Problemen, was wir so ein bisschen haben, ist, technisch geht es um alles Mögliche. Ne? Das geht von Netzwerken aller Couleur über technische Sicherheit und da eben auch so Spezialbereiche. Automobiltechnik und was immer, also die sozusagen ab irgendeinem Punkt in der Diskussion relevant werden. Weil sich einfach über die Diskussionszeit oder über die Zeit, wo sich eine Policy entspinnt, einfach die Ansprechpartner ändern und auch das eigentliche Main Topic. Darum ist das so, dass wir immer mal, oder dass sozusagen da Experten einfach bereit sein müssen, die in der Lage sind, Policymakern zu erklären, was eigentlich die Odds and Ends einer bestimmten Technologie sind. Naja, und dann kann man natürlich sozusagen wahlweise EDI oder einer der Mitgliedsorganisationen spenden und helfen, dass das einfach alles funktioniert. Ich habe jetzt noch so eine letzte Slide, die eigentlich so ein bisschen die wichtigsten Prinzipien sagen soll, aber ich werde dazu jetzt nichts mehr sagen, sondern ich würde vorschlagen, dass ich das hier erstmal belasse und dann wieder eine kleine Pause machen und wieder in den zweiten Teil steigen, der nicht mehr aufgezeichnet wird. Gibt es noch irgendwelche Fragen bis zu dem Punkt?
Ich hätte noch eine Frage, vielleicht mit dem Stream könnte. Da du ja CCC-Mitglied bist, was könnte denn dein Verein sozusagen noch mehr machen, um ETRI zu helfen und sich da Dinge vorwärts zu bringen? Oder bist du da zufrieden und glücklich mit, wie es läuft?
Also ich würde mir schon wünschen, dass noch ein paar mehr Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir sind zwar 3 Leute auf der Liste bei EDRI. Ich bin aber eigentlich so der Einzige, der sich eigentlich so richtig auseinandersetzt. Weil das ist schon so, es ist viel. Ne, im Moment ist es bei mir eben auch so, ich fungiere eigentlich auch nur noch als Filter. Und die Sachen, wo ich denke, es ist irgendwie besonders wichtig, um die kümmere ich mich selbst, weil ich halt um die Ecke wohne. Das macht es halt sehr einfach für mich. Aber so grundsätzlich würde ich mir schon wünschen, dass der Club sich ein bisschen stärker in diese EU-Geschichte einbringt, weil da halt einfach die Musik spielt. Und das heißt ja nicht, dass man nicht noch auf nationalem oder auf Level von, keine Ahnung, irgendwie Land oder auch lokal mit Politik auseinandersetzen muss. Aber das ist eben einfach, es bringt eine Menge, wenn man da etwas schafft, ne? Weil das eben sozusagen sofort eine ganz andere Wirkmacht hat. Und da geht es nicht darum, jetzt irgendwie neue Gesetze sich auszudenken, sondern eher so zu helfen, irgendwie Gesetze, die da so oder so kommen, werden, ob wir helfen oder nicht, zumindest irgendwie sinnvoll zu gestalten und nicht bescheuert. Deswegen, und konkret ist das halt Hilfe bei den Konsultationen. Das ist so eine Sache. Oder eben auch tatsächlich diese Policy-Diskussion mal dazu treiben. Was denken wir darüber? Liabilities, ja? Das wird eines der großen Themen sein. Würde ich gerne im Club einfach rundherum diskutieren. Ne? Weil einfach, ja, das wird kommen, Punkt. Ja, ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, Pause. Okay.